Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Nummer 293 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 231. Und diesmal eine virtuelle Konferenz wieder. Ich sprach mit Uwe Rennecke, Blogger aus Neustrelitz. Der hat sich mit meiner Romantrilogie Großstadtoasen beschäftigt. Diesmal also online, nächstes Mal dann in Real Life. Mein Name ist Ralf Plenz und ich bin hier im Studio zwar alleine, aber digital dazugeschaltet ist Uwe Rennecke. Er ist Blogger und Rezensent und im Podcast Nummer 244 hat er sich schon mal vorgestellt. Heute geht es um meine Romantrilogie Großstadtoasen. Uwe, ich habe Ihnen die drei Bände gegeben. Was war Ihr erster Eindruck beim Betrachten der drei Buchcover? Wir haben den offenen Buchrücken und den dicken Karton und Sie haben dann die U4 gelesen. Was war Ihr erster Eindruck?
Sie hatten mir die Cover in Hamburg gezeigt. Ich war wegen der Buchrücken ein wenig verwundert. Aber die Funktionalität und der Blickfang, den die Buchrücken darstellen, beeindruckten gleich. Zu Beginn sah es etwas unfertig aus. Als Blickfang im Regal wirkten sie auch und fielen auf. Der Eindruck, erst etwas Unfertiges in den Händen zu halten, bestätigten auch andere, zum Beispiel aus der Familie.
Ja, und das Aufschlagverhalten ist ja besonders gut. Ne? Das Buch will gelesen werden. Wie gefiel Ihnen die Farbwahl des sehr dicken Kartons, immerhin 2 mm Maschinengraupappe, 1000 Gramm je Quadratmeter und die Prägungen? Welche Assoziationen kamen Ihnen dabei in den Sinn?
Drei unterschiedlich dicke Bücher in unterschiedlicher Farbwahl. Irgendwie wie Pappe. Doch dann die Prägung. Wer macht sowas, diesen Aufwand auf Maschinenpappe? Der Eindruck, etwas Ungewöhnliches in den Händen zu halten, verstärkte sich hier nur noch.
Tja, und würde man in Deutschland Druckereien fragen, 9 von 10 würden das ablehnen und die 10. wird es dann auch nicht schaffen. Band 1 hatte einen recht sachlichen Schreibstil. Welche weiteren Stile und Merkmale konnten Sie in Band 1 entdecken?
Was auffiel, waren die Einschübe der anderen Erzähler. So entstanden eine Art Collagen. Man merkt, hier schreibt plötzlich ein anderer. Das macht das ganze Buch lockerer. Und das zog sich bis fast zum Ende durch.
Ja, und ganz am Ende haben wir ja noch so ein paar Träume, die sind auch noch besonders. Ja, und Sie haben sich dann antiquarisch einige der Märchenbücher besorgt. Konnten Sie anhand der Originale aus den 1980er oder 1990er Jahren das besser nachvollziehen, was in Band 1 hier beschrieben wurde?
Natürlich, es war ja der besondere Reiz, gleich im Original zu verfolgen, was da beschrieben wurde. Der Aufwand zum Beispiel bei den Farbverläufen in der jeweiligen Schrift. Ob die Seiten nun immer diese Passepartouts hätten erhalten müssen, ist Geschmacksfrage. Aber so blieb man auch optisch immer der jeweiligen Geschichte. Im Übrigen hat mich der Hinweis auf einen Autor namens Robert Habe gleich noch zu dem zweiten Märchenbuch greifen lassen. Sie erzählten ja, dass die Folgebände nicht mehr so erfolgreich waren, vielleicht weil es strenger ausgewählt wurde. Kann sein. Das habe ich aber nicht festgestellt. Ich muss auch zugeben, dass ich hier nicht vergleichend gelesen habe, beziehungsweise bisher nur einzelne Märchen vollständig. Zu Robert Habeck haben Sie ja vielleicht meinen Blogpost gelesen.
Ja, den habe ich gelesen. Und Uwe, wie fanden Sie die Handschriften, die Illustrationen und die Inhalte in den Originalmärchenbüchern?
Nun, das lässt sich schnell beantworten. Egal welche, alle waren angenehm zu lesen. Auch hier habe ich eher nicht verglichen. Das liegt am Leseverhalten. Ich würde mich auch bei ungewohnten Typensatz oder Schriftart und Schriftgröße nicht abhalten lassen, wenn mich der Stoff interessiert. Die alten Bücher meiner Eltern in altdeutscher Schrift konnte ich auch schon mit 10 lesen und es war mir dann egal, in welcher Schrift das gemacht wurde. Hier bestimmt allerdings die Optik und das Ziel, das Sie dabei verfolgten, natürlich das Buch.
Ja, das sehe ich auch so und ich glaube, das haben damals auch viele Leser gesehen, dass das was Faszinierendes hat. Uwe, konnten Sie nachvollziehen, warum ich in meiner Romantrilogie Band 1 mit dem Untertitel »Wie ein Buch Leben verändert« die Szene der Kreativen ausführlich beschrieben und begründet habe? Einige aus diesem Kiez oder der Szene Ottensen tauchen in den späteren Geschichten auf. Konnten Sie diese dann zuordnen oder sogar erkennen?
Ohne diese Ausführung jetzt wäre wohl nur schwer zu erkennen gewesen, was Ihre Intentionen waren. Sie wollten den Grafiker, den Schriftkundigen, den Büchermacher, die Zeit und die beteiligten Leute alle gleichermaßen unterbringen. Was Neues, was Außergewöhnliches schaffen. Der Erfolg mit dem ersten kleinen Märchenbuch gibt Ihnen ja recht. Sicher habe ich einige Leute gleich wieder erkannt. Zudem waren die kleinen Bios in den Märchenbüchern sehr aufschlussreich.
Ja, und dann jetzt mein Hintergrund. Ich musste viele der handelnden Personen anonymisieren und wollte dennoch interessante Geschichten erzählen. Wie habe ich das in Band 1 und auch später in den anderen Bänden realisiert? Was ist Ihnen da aufgefallen?
Sorry, dazu fällt mir nur ein, das hat funktioniert. Hinzu kommt, der Leser hier kennt die Menschen ja sowieso nicht, er liest ein Buch. Dass Sie die Anonymisierung erwähnen, zeigt doch nur, dass Sie die jeweiligen Empfindlichkeiten einzuordnen wussten und wollten.
Ja, Frage Nummer 8. Macht das Ende von Band 1 eigentlich neugierig auf die anderen Bände meiner Romantrilogie?
Klar, das Büchermachen war ja erstmal abgeschlossen. Mich interessierte nun mehr das Milieu, die Zeit. Wir wissen so wenig voneinander. Linke, Grüne, Anarchis in der Bundesrepublik, von denen hatte ich doch gar kein Bild und damals erst recht. Eine Frage zurück, wie war das eigentlich, mit solchen fortschrittlichen, teils revolutionären Ideen gleichzeitig einen Betrieb zu organisieren, der mindestens keine Verluste machen sollte?
Nun ja, kurze Antwort. Wir waren uns einig, dass das Kollektiv keine Verluste machen sollte. Daher wurde der Einheitslohn mal erhöht, mal gesenkt. Und die fortschrittlichen Ideen haben wir teilweise gut umsetzen können, naja, auch mit Versuch und Irrtum. Waren später Angestellte doch zu oft anarchistisch, also zu gut Deutsch verschlafen, verpeilt oder desorientiert, haben wir sie nach mehreren sehr ernsten Gesprächen auch mal wirklich negative finanzielle Auswirkungen spüren lassen. Und dann ging das. Also wir sind kein ganz üblicher Betrieb geworden, aber wir hatten viele Eigenarten und sehr viele Freiheiten. Nächste Frage. Ist Band 1 überhaupt romanhaft und falls ja, in welchen Passagen? Ist eine Dramaturgie zu erkennen, die auf Band 2 und sogar auf Band 3 eigentlich hindeutet?
Lassen Sie mich kurz noch bemerken. Arbeitgeberdruck gab es also auch.
Es war nicht wirklich Druck.
Lassen Sie mich kurz noch bemerken, Arbeitgeberdruck gab es also auch. So, ich hatte schon das Gefühl, dass die Geschichte weitergehen muss. Aber Sie hatten mir, wie gesagt, alle drei Bücher in die Hand gedrückt und obwohl der Untertitel Großstadt Oasen dabei fiel, war einerseits durch Titel schon klar, dass es unterschiedliche Oasen sein werden. Mit allen drei Bänden versehen kann ich das also gar nicht so sehr gut beantworten. Auf Band 3 weist eher wenig bis nichts hin. Mich wundert momentan auch, dass der Band 3 nach 2 Bänden noch wichtig ist oder sein soll. Die Nachkommen haben dies und das herausgefunden und aus den WG-Bewohnern wurden Bürger. Oder ist einer oder eine immer noch eher ein verspätetes Blumenkind?
Ja, es könnte sein, jetzt kommt wieder die Anonymität, es könnte sein, dass wenige der damals Beteiligten immer noch leicht utopische Ansichten haben oder in einem Fall sich aus der Realität zurückgezogen haben. Kommen wir nun zu Band 2, Lebe wild und gefährlich, Arthur heißt er ja. Er knüpft inhaltlich an Band 1 an, denn es geht ebenfalls um das Jahr 1984. Es sind aber rund 20 kürzere Geschichten, die nur teilweise zusammenhängen. Welche Verbindung konnten Sie feststellen?
Zeitspiegel. Ich habe mich köstlich amüsiert über die mühseligen Digitalisierungsversuche zu Zeiten, als 20 Megabyte Festplatten für mich unerschwinglich gewesen sein müssen. Wir lachen ja auch heute über die Story zu Hause, als Vaters Computer, der zweite in der Familie, eine 170 Megabyte Festplatte aufwies, was irre Möglichkeiten versprach.
Auf das Computerthema kommen wir gleich nochmal. Die Chronisten, die sich bald den Namen Isokratiker gaben, wollen einen Bluesclub gründen. Das ist einer der Handlungsstränge des Buches. Ist er Ihrer Meinung nach gut erkennbar und bis zum Schluss verfolgbar?
Ehrlich, der Bluesclub schien ja schon mit der Pleite zu Beginn in den Hintergrund zu treten. Ich empfand die Themen Druckhandwerk und Datenmaschinen als das Hauptsächliche. Zudem bin ich, was den Musikstil betrifft, wirklich nicht up to date. Fehlten die Konzerthighlights? Bei mir, weiß nicht, wahrscheinlich.
Ja, ist in Ordnung. Auch der Filmclub spielt eine Rolle. Scheint Ihnen diese Rolle wichtiger oder unwichtiger? Was sind Ihre eigenen Erfahrungen mit Filmclubs?
Casablanca, ja. Ich kannte die Spiele mit Zitaten aus oft reichlich doofen Kampfkunstfilmen. Nicht zu vergleichen mit Schau mir in die Augen, Kleines. Witzig war das auf jeden Fall. Und wie man Videoabende ohne Videorekorder organisiert, hat auch etwas. Andererseits muss man Casablanca auch gesehen haben. Selbst besuche ich nur gelegentlich Programmkinos. Das letzte war es mal Natalie Portmans Eine Geschichte von Liebe und Finsternis nach dem autobiografischen Roman von Amos Oz, dem ich mal auf einer Leipziger Buchmesse zuhörte.
Ja, also es war nicht ein Videoabend wirklich ganz ohne Videorekorder, sondern ohne Bildschirm. Das heißt, an den Rekorder oder an den Laptop war angeschlossen ein externer Projektor. Also wir haben beide recht. Ja, Computer und Software im Jahr 1984 in Band 2 der Romantrilogie. An welche Szenen erinnern Sie sich und welche Assoziationen hatten Sie aus den 1980er Jahren selbst?
Nur sehr wenig. An der Hochschule mussten wir mal ein Programm in Basic schreiben. Ich glaube, es ging um die Umrechnung von Dual in Dezimalzahlen oder umgedreht. Aber da ich so ein Ding gar nicht hatte und damals auch wenig Interesse dafür aufwies, war das total nebensächlich. Meinen ersten Rechner bekam ich Anfang 91 von einem Kollegen aus Köln. Ein Schneider Amstrad mit 5,25 Zoll Disketten für 1000 D-Mark. Ob der mich über den Tisch gezogen hat? Jedenfalls verstanden wir, als Windows 95 rauskam, Computer etwas besser. Auf dem Ding lief dann später auch D-Base, meine ersten Programmierversuche. Da habe ich schon dran denken müssen und mich, wie gesagt, köstlich amüsiert.
Ja, mit D-Base habe ich auch angefangen, wobei ich zwar immer auf der Apple- und Macintosh-Seite war, aber ich hatte daneben noch eine Zeit lang einen Windows-Rechner und habe in der Tat etliches mit D-Base programmiert. Ja, eine der letzten Fragen, welche Bezüge zum Märchenbuch aus Band 1 haben Sie gesehen oder vermutet?
Ganz kurz, Typografie, die Bedeutung von Schrift und Lesbarkeit, das wurde sehr deutlich in Band 2 nochmal hervorgehoben, in Bezug auf die Computerschreiberei.
Genau, ein durchgängiges Thema. Ja, und dann haben Sie mir erzählt, Sie haben oft lachen müssen. Welche sind Ihre Lieblingsstellen in Band 2?
Dekos Oma und die Punks fand ich ulkig. Und dass man 400.000 D-Mark für eine Datenmaschine ausgeben kann zu einer Zeit, da man mit einer Reiseschreibmaschine weit billiger und nicht weniger schnell gewesen sein sollte. Ich habe meine Diplomarbeit auf einer Erika-Reiseschreibmaschine vorgeschrieben. Dann fand ich jemanden mit einer elektronischen. Die gute Frau hat das Ding abgeschrieben und die Möglichkeit, eine Reihe von Zitaten in engeren Abständen zu schreiben, empfand ich als den Gipfel von Layout im Rahmen der Vorgaben.
Ja, das sind zwei Zahlen. Die 40.000 sind für den Rechner mit Laserdrucker und die 400.000, das wäre wirklich die Datenmaschine gewesen. Also man gibt ein Speichermedium ein und das fertige Buch fällt heraus. Mit Layout, mit Bindung und allem drum und dran. Ja, und jetzt die vorletzte Frage. Was passiert für Sie als Leser beim Kapitel Jahre später am Ende von Band 2?
An der Stelle sah ich im Buch tatsächlich ein paar Schwächen. Die letzten Geschichten hätten wie die davor auch gleich aufgelöst werden können und nicht erst nochmal Jahre später, fand ich. Mehr Konzentration auf die Stöberei der Kinder in der Vergangenheit. Wo haben sie gestaunt? Wann schütteln sie den Kopf? Welche Fragen müssen die Alten plötzlich aushalten oder so?
Das wäre eine Option gewesen. Ich habe mich dagegen entschieden, denn in Band 3 haben wir genau das gleiche Prinzip wieder. Letzte Frage. Wie wird eine Dramaturgie in Bezug auf Band 3 der Romantrilogie vorbereitet? Welche Fäden erkennen Sie?
Nach Band 2 fand ich, dass Nummer 3 nicht notwendig wäre. Aber den lese ich nun erst und der erste Eindruck war, die Protagonisten bekommen ein wenig mehr Gesicht. Plötzlich sind ja auch Porträts da. Und insofern bin ich jetzt schon gespannt, welche Geschichten ich halt noch nicht gelesen habe und was so dazukommt.
Ja, und die ungeklärte Frage ist natürlich, wer ist Arthur? Und deswegen heißt ja auch Band 3, Arthur ist gefährlich. Ja, und dann haben Sie mir noch handschriftlich notiert, warum spielt eigentlich Weltpolitik so gar keine Rolle? Friedensbewegung, Ostermärsche, Raketenbeschluss, DDR-Besuche, Stadtteilanarchos, das werden wir in der nächsten Folge beantworten. Das heißt, wir werden uns digital nächste Woche wieder treffen und die nächste Folge aufnehmen. Uwe, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die gute Vorbereitung. Und dass Sie sich da durchgequält haben. Ich hatte aber auch den Eindruck, Sie haben ein bisschen Spaß dran gehabt. Und jetzt in den nächsten Tagen kommt nun der Rest von Band 3. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Bis dahin vielen Dank fürs Beschreiben, fürs Kritisieren natürlich auch. Und alles Gute bis dahin.
Ja, auch vielen Dank. Es macht Spaß, weil so eine Zusammenarbeit, das ist neu, auch für mich letzten Endes. Und das finde ich sehr interessant und sehr anregend.
Ja, und wir gehen sehr in die Tiefe. Das haben Sie schon angemerkt. Ja, vielen Dank für die Kommentare, für die Arbeit, Uwe Rennecke. Ich bedanke mich sehr herzlich. Nächste Woche, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt es die Folge 294 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 232. Und dann hören Sie natürlich die Fortsetzung. Und die werden wir dann auf der Leipziger Buchmesse machen. Also mit vielen Hintergrundgeräuschen. Freuen Sie sich auf nächste Woche. Auf Wiederhören.